erster Hinweis auf Jesus hin. Auch im Neuen Testament gibt es so eine ähnliche Aussage. Da sagt zum einen, ist gesagt in Apostelgeschichte 2 bei dem Pfingstereignis, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und dass Söhne und Töchter Weissagen werden. Weissagen ist das gleiche Wort wie prophetisch reden. Prophetäan steht da im griechischen Urtext. Und dann gibt es eine Aussage beim Apostel Paulus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bewusst gelesen habt. Ich wurde erst vor ein paar Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass da steht, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und dann fragte mich einer, wie macht ihr das, dass ihr euch um prophetische Rede bemüht? Und dann muss ich sagen, dann stand ich eigentlich total blank da. Jetzt bin ich schon so lange Christ, aber das hat mich noch nie einer gefragt. Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr das schon mal gelesen? Das wird uns heute beschäftigen. Und am Schluss kriegt er das als Hausaufgabe. Ich hole noch mal ein bisschen aus, damit wir überhaupt verstehen, was prophetisch reden bedeutet. Im Alten Testament wurden die Propheten Seher genannt. Die haben also etwas gesehen oder von Gott gehört. Hören nennt man Audition, sehen nennt man eine Vision haben. Sie sahen und hörten etwas von Gott und sollten das, was sie sahen oder hörten oder sahen und hörten, im Auftrag Gottes an andere weitergeben. Und entweder sie gaben Gottes Kommentar zur momentanen Geschichte. Ungefähr 90%, was die alttestamentlichen Propheten geredet haben, war nicht Vorhersage auf irgendwelche Ereignisse, die kommen, sondern Gottes Kommentar zur momentanen Lage der Situation. Was nicht in Ordnung ist im Volk, was ihnen blüht, wenn sie so weitermachen, oder was Gott verheißen hat, wenn sie ganz verzagt waren und am Boden lagen. Das ist prophetisch reden. Und die anderen 10% ist Vorhersagen, Prophezeien, etwas von der Zukunft hersagen. Und manchmal ist es wie, wenn man so auf einem Gipfel steht und schaut in die Bergwelt hinein und manchmal scheinen die Gipfel sehr dicht hintereinander zu liegen. In Wirklichkeit sind große Täler dazwischen. Und wenn die Propheten manchmal von irgendwas redeten, dann gibt es manchmal so eine mehrfache Erfüllung. Da kann ich jetzt im Einzelnen drauf eingehen. Die Propheten werden im Alten Testament oft eingeleitet, wenn sie berufen werden, und es geschah des Herrn Wort zu Jeremia oder zu Jesaja oder zu Hesekiel. Das ist die sogenannte Botenereignisformel. Da ereignet sich was, da passiert was mit dem Hörer der Botschaft. Der bleibt nicht mehr der gleiche, wenn er Gott gehört hat. Und dass er es weitergeben soll, das geschah immer mit der Botenformel. Und die heißt meistens, so spricht der Herr, Doppelpunkt, und dann kommt das, was Gott gesagt hat. Was der Prophet weitersagen sollte, wie so ein Sprachrohr in das Volk hinein. Im Alten Testament gab es viele Propheten im Nordreich, die oben genannten, im Südreich, die in der untersten Reihe stehenden. Und wir sehen, dass es sehr unterschiedlich dicht ist. Manchmal knüppelt sich das so und sind sehr viele Propheten auf einen Haufen. Dann gibt es auch wieder mal Zeiten, wo kein Prophet auftaucht. Es gab im Nordreich welche und im Südreich. Es gibt Schriftpropheten, Obadja, Joel, Jesaja, Micha, da finden wir überall Bibelbücher. Und von dem Propheten Jehu oder von dem Propheten Schemaja gibt es kein eigenes Bibelbuch. Der wird aber in irgendeinem Mosebuch oder sonst wo in der Bibel erwähnt. Das sind dann nicht Schriftpropheten, wie man so sagt, sondern halt erwähnte Propheten, die vielleicht mal kurz auftauchen. Ich will euch das nur mal zeigen, weil es mir nicht heute um alttestamentliche Prophetie geht, sondern um neutestamentliche und wie das heute ausschauen kann. Ich zeige euch hier nur mal, ich habe die Evangelien übersprungen, wo es überall so vorkommt.
und möchte auf ein paar Dinge hinweisen. Da gab es einen Agabus, der hat eine Hungersnot vorausgesagt. Oder auch der gleiche Agabus hat vorausgesagt, dass der Paulus gebunden wird und in Gefangenschaft gerät. Ja? Und es gab Männer und Frauen, die beten und prophezeien in Korinth. Prophetisches Reden ist vorübergehend, ist noch nicht das Vollkommene. Prophetisches Reden wird auch aufhören. Die umfangreichsten Aussagen, was prophetisch Reden ist, finden wir in 1. Korinther 14. Da handelt es auch wesentlich von Zungenrede, aber auch vom prophetisch Reden. Wie gesagt, ich komme nachher noch ein bisschen näher drauf. Und eine ganz wichtige Stelle ist für mich die in Epheser 4, Vers 11 und 12. Da heißt: Und Gott hat einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ich merke mir immer APEL, ja, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und die sind eingesetzt, damit die Heiligen, also die Normalchristen, die nicht diese speziellen Gaben haben, damit die ausgerüstet werden, damit die das christliche Werk vorantreiben. Ja? Und wenn man das ein bisschen näher anschaut, dann sind Apostel meistens dominante Figuren. Das sind so die vorausgehen, die das Feld einnehmen, die Neuland erobern. Das sind im Wesentlichen so dominante Typen. Die Propheten sind oft sehr gewissenhafte Menschen, die sehr akribisch, sehr genau sind, sehr genau hinschauen. Ja. Die Evangelisten, das sind die Initiativen, die Verkäufer, die Neuland einnehmen, die neue Kunden akquirieren. Ja. Das sind die Evangelisten. Und die Hirten und Lehrer, das sind mehr so die stetigen Leute, die dann die Gemeinde formen und dass es weiterläuft und dass es nicht nur Strohfeuer ist und so. Und alle vier Dienste oder fünf Dienste, die sind wichtig in der Gemeinde. Wie könnten wir die Gemeinde leiten, wenn uns irgendwas fehlt? Die christliche Lehre hat weithin nur auf die letzten beiden Wert gelegt. Und das ist die Ursache, warum es oft so ausschaut in der Christenheit heute. Es gibt noch einen allgemeinen Hinweis, 1. Thessalonicher 5, Vers 20, prophetische Rede verachtet nicht, und dann prüft aber alles und das Gute behaltet. Wir haben umso fester das prophetische Wort, ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet. Und es gibt aber auch viele falsche Propheten. Jesus hat in seiner Endzeitrede davor gewarnt, dass es viele Falschvorhersage gibt. Ist auch ein wichtiges Thema. Da kommt es nochmal vor, glaubt nicht einem jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten unterwegs. Bei der Prophetie kommt es also auf das Hören an. Zusammenfassend ist zu sagen, an Pfingsten ist was Besonderes passiert. Gott hat seinen Geist ausgegossen auf die damals anwesenden Jesusgläubigen und die haben angefangen prophetisch zu reden. Die Söhne und Töchter, junge Leute. Paulus sagt, wir sollen uns nach allen Geistesgaben ausstrecken, aber am allermeisten nach prophetischen Reden. Der gleiche Paulus sagt, er hat in der Gemeinde Apel gesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und wir sollen prophetische Rede prüfen. Wenn einer so auftritt und sagt, Gott hat gesagt, dann sollen wir genau darauf achten. Und es wird gewarnt vor falschen Propheten. Bei der Prophetie kommt es also wesentlich, ein wesentliches Element ist, dass der Prophet auf Gott hört, manchmal mit seinem inneren Auge was sieht, was wahrnimmt, manchmal sogar mit den richtigen Augen was sieht, wie Ereignisse ablaufen. Ich erzähle euch nachher noch ein Beispiel, ein sehr ausführliches. Und das, was der Prophet gehört hat oder die Prophetin, Das soll er wie so ein Sprachrohr weitergeben und soll deutlich machen, was, wann, wie und wem er was weitersagen soll. Und der Adressat ist entweder ein einzelner Mensch. Prophetische Rede ist dazu da, die Gemeinde zu erbauen, zu stärken, voranzubringen. Es kann auch die ganze Gemeinde sein. Im Alten Testament war es oft das ganze Volk Israel. Im Neuen Testament finden wir das nicht mehr, eine Prophezeiung über ein ganzes Volk. Im Alten Testament kommt es öfter vor. Verschiedene Propheten haben über andere Völker was vorausgesagt. Und, das ist ganz wichtig, der Adressat, der muss prüfen und entscheiden. Ich sage nochmal ein Beispiel, könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 21. Kommt dieser Prophet Agabus, der nimmt seinen Gürtel raus, bindet sich Füße und Hände und sagt, der Paulus da, der wird, wenn er nach Jerusalem reist, gefangen geführt werden. Und alle sagen, Paulus, zieh nur nicht nach Jerusalem, sonst wirst du gefangen genommen. Und Paulus sagt, das weiß ich schon lange. Aber ich bin nicht nur bereit, mich gefangen nehmen zu lassen in Jerusalem. Ich bin auch bereit, für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Und Paulus lässt sich nicht abbringen, nach Jerusalem zu gehen. Und genauso trifft es ein. Auch die Hungersnot, die Agabus voraussagte, traf ein. Prophetentum im Neuen Testament. Es gibt übrigens Apostelgeschichte 8 bis 10 auch drei Geschichten, wo das Wort Prophet nicht vorkommt, wo aber eine prophetische Handlung vorkommt. Zum Beispiel als Philippus, der Evangelist, unterwegs ist in Apostelgeschichte 8, da sagt der Geist Gottes zu ihm, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und die öde ist. Und als er das gemacht hatte, da sprach der Geist zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen, auf dem der Kämmerer von Mornland, also der Finanzminister von Äthiopien, sitzt. Dann ist die Prophetie vorbei. Und was er dann tun soll, das muss er selber wissen. Er soll ihm die Jesaja-Schriftrolle auslegen, die er gerade liest, der Finanzminister aus Äthiopien. Heißt, Apostelgeschichte 9, Ananias hat eine Erscheinung des Herrn und der Herr Jesus sagt zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die Gerade heißt. Dort findest du den Saulus, der ist blind und dem hilf weiter. Heißer Auftrag. Apostelgeschichte 10, da gibt es sogar ein Reden Gottes zu einem Nichtgläubigen, Cornelius. Ein Hauptmann der italienischen Armee hatte eine Erscheinung und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Er sah deutlich einen Engel Gottes eintreten. Und der sprach zu ihm, Cornelius, sende Männer nach Joppe und lass holen Simon. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Wer mal in Jaffa, in Joppe, das heutige Stadtteil von Tel Aviv war und eine biblische Reise nach Israel gemacht hat, der wurde dorthin geführt an diese Stelle. Ist bis heute erhalten. Ist eindrücklich, dass der Geist Gottes so präzise sagt, was er tun soll. Soweit die Theorie. Um es ein bisschen praktischer zu machen, möchte ich mal vier Beispiele nennen. Vier Beispiele, so aus unserer Zeit mehr. Erstes Beispiel, prophetischer Eindruck. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, aber wenn nicht, dann hört das nochmal und macht euch desto gewisser. In einer unserer Gemeinden hat eine Frau einen Traum, einen prophetischen Eindruck und sieht vor sich, es ist Ewigkeitssonntag. Am Ewigkeitssonntag werden in dieser Gemeinschaft immer die verlesen, die in diesem Jahr verstorben sind. Und da nimmt sie wahr den Namen eines Menschen, der noch lebt. Und sie hat den starken Eindruck, es ist von Gott. Nun hat sich diese Gemeinschaft schon länger mit Prophetie beschäftigt. Und sie haben die Regel aufgestellt, wenn jemand so einen prophetischen Eindruck hat, soll es den Ältesten sagen. Und die Frau, die diesen Eindruck hatte, sagt es den Ältesten und die waren erst einmal ein bisschen perplex. Was sollen wir jetzt damit machen? Sie haben darüber gebetet. Es kommt eine Freizeit, sie waren auf der Freizeit. Der Mann, der verlesen wurde, dass er gestorben ist, obwohl er ja noch lebte, ja, der Ewigkeitssonntag war noch vor ihnen. Der war dabei in dieser Freizeit und der Prediger nimmt sich allen Mut zusammen und spricht diesen Mann sehr vorsichtig an. Er sagt, er weiß nicht, prophetische Reden ist zu prüfen. Da hat jemand diesen Eindruck, sag dir das, was kannst du damit was anfangen? In dem Moment bricht es aus dem Mann heraus und sagt, ich bin hier auf dieser Freizeit dabei. Ich wollte mir das Leben nehmen nach dieser Freizeit. Und jetzt sprecht ihr mich an. Und dann konnten sie an das Problem rangehen, es zu bearbeiten. Was wäre gewesen, wenn diese Frau es abgetan hätte? Und wenn die Gemeinde nicht bereit gewesen wäre? Das ist mein erstes Beispiel. Prophetischer Eindruck. Mein zweites Beispiel, ich nenne es mal prophetisches Wort. Ich habe es jetzt nicht abgesprochen, ich erzähle es aber trotzdem. Claudia und ich waren in einem Gottesdienst. Ich habe gepredigt. Und hinterher steht eine Frau etwas abseits, die Claudia noch nicht kannte. Und sie geht auf diese abseits stehende Frau zu und spricht sie an. Und es dauerte nicht lang, die Frau bricht auch in Tränen aus und es sprudelt aus ihr heraus. Sie hat große Schwierigkeiten, große Ehenöte. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Kontakt. Claudia wusste nichts davon. Wir machten daraufhin einen Termin aus mit diesem Ehepaar, haben uns getroffen. Und wir haben gemerkt, oh, da liegt einiges im Argen in dieser Ehe. Und es war schwierig, das erste Gespräch. Aber wir haben ein zweites Gespräch ausgemacht. Claudia, die badet gern und war in der Badewanne und hat gerungen und gebetet im Hinblick auf dieses zweite Gespräch. Wie können wir ansetzen? Was können wir sagen? Was können wir machen? Sie hat mir das erzählt, welche Gedanken sie hat und wie wir das Gespräch angehen könnten. Ich würde es heute im Nachhinein so beschreiben, es war eine Abwechslung zwischen Honig ums Maul schmieren und sehr deutlich eine Ermahnung ihm zu sagen und dann wieder Honig ums Maul schmieren, ihn nicht zu verlieren, denn er hatte einige Aufgaben zu lösen. Und es ist ein Wunder passiert, ein wirkliches Wunder. Dass diese Ehe in Ordnung kam, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dass sie das klären konnten. Ich muss dazu sagen, diese Ehe, die hatte seit Anfang an, ich war 15 Jahre, waren die schon verheiratet. Also von Anfang an gab es da eine Schwierigkeit. Und die waren schon einmal getrennt, eine Zeit lang, weil es so schwierig war. Und wir wussten nicht, wird es zum Guten gehen oder nicht? Und für mich ist das so ein Beispiel, wie Gott zu Claudia geredet hat und er eine Lösung gegeben hat. Ich möchte ein drittes Beispiel weitergeben. Ich konnte dieses Beispiel nicht prüfen. Ihr könnt es selber im Internet nachschauen. Mich hat es bewegt. Und zwar ist es eine Prophetie, die eine 90-jährige Norwegerin bekam im Jahr 1968. Es wird jetzt 50 Jahre her. Da hat sie eine Prophetie bekommen. Und diese Prophetie war so eindrücklich, dass ein paar junge Männer zu ihr hingehen gingen und sagten, kannst du uns das nochmal sagen, damit wir es aufschreiben können. Und dann hat diese 90-jährige Frau, die sehr klar war noch im Verstand, die in der Gemeinde war, ein sehr integeres Leben führte als Christin, die hat es nochmal erzählt, was sie gesehen hat. Sie sagte, sie hat es mit ihren Augen gesehen. Sie hat nicht geträumt, als ob es Realität wäre. Folgendes hat sie gesagt. Ich sah die Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu und wie der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Die Welt sah ich als Globus. Ich sah Europa, ein Land nach dem anderen, auch Skandinavien und dann auch Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück geschieht, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ich sah es in Form von vier Ereignissen, sprich vier Wellen. Die erste Welle. Bevor Jesus wiederkam, gab es eine politische Entspannung, wie es in Europa noch nie war. Zur Erinnerung, 1968, Kalter Krieg, Aufrüstung, Atombomben, roter Knopf. Es war noch nichts von Entspannungspolitik zu sehen, 1968. Es wird eine Friedenszeit sein zwischen den Großmächten in Ost und West. Übrigens 1986 gab es eine große Konferenz in Frankfurt, wo Lauren Cunningham, Gründer von Jugend mit einer Mission, er hat über Mission referiert, dann machte er plötzlich einen Break und sagte dann, ich möchte euch etwas mitteilen. Der Herr plant, euer Land wieder zusammenzuführen und die Mauer in Berlin wegzunehmen. Und er spricht euch zu, bereitet euch in euren Herzen vor, dass ihr eure Mitbürger im Osten eures Landes von Herzen aufnehmt. Und viele konnten es nicht glauben, 3 Jahre vor dem Mauerfall, als diese Konferenz war. Ich gehe zurück zu der anderen Vision von 1968. Die alte Frau, die 90-Jährige, die sagte, es wird Friede sein, es wird ein langer Friede sein. Und in dieser Friedensperiode wird in vielen Ländern militärisch abgerüstet, auch in Norwegen. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Der Dritte Weltkrieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. Anmerkung, Amerika und USA können ja mit ihrem Atomwaffenarsenal noch mehrfach die Erde ausradieren. Iran ist nah dran, Israel hat wohl Atombomben, noch andere, Nordkorea. Wir wissen nicht, was kommt. Ich weiß auch nicht, ob diese Prophetie stimmt. Aber hört mal weiter, was sie noch gesagt hat, diese Frau. Die zweite Welle. Unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen. Ein Abfall vom wahren und lebendigen Glauben. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Es ist das Erfolgsevangelium. Es muss immer Siege geben. Es muss immer etwas Großes herauskommen. Nur dann kann es von Gott sein. Alles wird dabei darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus auf diese Weise uns so nie versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste und Gebetsversammlungen, auch Freikirchen, werden immer leerer werden. Statt zu verkündigen, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur, Konzerte die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Zubereitung und Vorbereitung für die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird sich in zunehmendem Maße entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. Dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie es Norwegen und das alte Europa noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben und große Unreinheit vor der Ehe und Untreue während der Ehe wird ganz natürlich werden. Und man wird das auf alle mögliche Weise zu entschuldigen wissen. Das wird sich nach und nach sogar in die christlichen Kreise einschleichen und dann geduldet werden. Auch die Sünde des Widernatürlichen, damit ist die Homosexualität gemeint, wird sich ausbreiten. 1968 gesagt. Da gab es in Norwegen ein Fernsehprogramm, das wurde gerade eingeführt, so war in diesem Bericht zu hören, das habe ich jetzt nicht nachkontrolliert. Es gab einen Fernsehkanal und dann sagte die 90-Jährige, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es dazu Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, so dass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich zunehmend auf unseren Straßen nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie im Fernsehen sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, also einen Sender. Es wird wie beim Radio sein, dass man einen Sender nach dem anderen einstellen kann. Das war damals undenkbar, 1968. Aber heute ist es Wirklichkeit. Die Leute werden das alles als Unterhaltung nutzen. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden dort zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Es gab in Norwegen, es gab das auch in Deutschland ein Gesetz, dass das nicht gezeigt werden darf. Das war 1968. Dann kam die 68er Revolution und vieles wurde anders im Lauf der Zeit. Ich finde es so krass, wenn man das so hört, dass die das vorher gesagt hat und was da alles eingetroffen ist. Ich weiß nicht, ob die Prophetie stimmt. Ich lese sie aber euch trotzdem mal weiter. Die vierte Welle. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Es werden so viele sein, dass die Menschen anfangen, negativ darüber zu denken und man wird sie zunehmend härter behandeln. Sie werden zu guter Letzt so hart behandelt wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg wurden diskriminiert und wurden schlecht geredet. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Ich werde das nicht mehr sehen, aber du wirst es sehen. Dieser Interviewpartner war damals Anfang 20, der ist heute 72 oder 73 Jahre alt. Dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein. Alles, was ich vorher als Krieg gesehen habe, ist ein reines Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommt. Also diese Frau hat zwei Weltkriege miterlebt, ne? Von 1878 bis 1968. Es endet mit Atombomben. Die Luft wird dann so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente kommen. Amerika, Japan, Australien und die reichen Länder der Erde. Das Wasser wird verdorben sein und wir werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschen am Leben bleibt. Und der Rest der Menschen wird dann versuchen, in die armen Länder zu fliehen. Aber die werden ebenso hart zu den Menschen sein, wie sie von ihnen behandelt worden sind, als sie in ihr reiches Land geflohen waren zuvor. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Ich bin froh, dass ich dies nicht mehr erleben werde. Aber wenn die Zeit naht, musst du die Menschen mit dieser Prophezeiung wachrütteln. Prophezeiung, Prophetie zu bewerten, zu klären, ist es echt oder unecht, ist eine schwierige Aufgabe, eine wichtige. Mich hat diese Prophezeiung einerseits sie faszinierend, weil so vieles schon Wirklichkeit geworden ist. Anderes steht noch aus, aber man kann sich's vorstellen und ich sehe auch, und es ist ja immer wichtig, Prophetien zu prüfen, wir müssen sie an der Bibel prüfen. Ich sehe keinen unabdingbaren Widerspruch zur Bibel. Ich möchte noch ein viertes Beispiel nennen. Falsche Prophetie. Ihr kennt zum Teil Georg Brass. Er war früher EC-Jugendreferent und ist seit kurzem Prediger in Nördlingen. Und er ist Regionalleiter Süd. Seine Frau Annette, die wurde schwer krank und war jahrelang, ich glaube, das zog sich über fast 10 Jahre hin. Krank, konnte nicht mehr ihren Lehrerinnenberuf ausüben. War eine Evangelistin, eine tolle Predigerfrau. Und die war am Schluss so bettlägerig, so voller Schmerzen, bevor sie gestorben ist. Es wurde sowohl medizinisch als auch durch Gebet des Glaubens nach Jakobus 5 alles versucht. Dazu, da könntet ihr jetzt den Georg Brass befragen, gab es Menschen, die bis zuletzt zu Georg und Annette kamen mit dem prophetischen Eindruck, Annette, du wirst wieder gesund, Gott tut ein Wunder, vielleicht noch in letzter Minute, aber Gott lässt dich nicht sterben. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Ihr Lieben, hier liegt die Gefahr vor, dass unsere Wünsche sich einschleichen, zur Prophetie werden können, zur falschen Prophetie allerdings. Fazit: Strebt nach den geistlichen Gaben, am allermeisten aber, dass ihr prophetisch reden könnt. Prophetisch reden können aber nur die, die gut hören können. Unterscheiden können nur die, die gut in der Bibel Bescheid wissen. Das ist eine absolute Voraussetzung. Das ist das, was wir tun können. Was wir auch tun können, ist flehentlich beten, dass uns Gott den Geist der Geisterunterscheidung schenkt. Denn der ist, je weiter die Zeit fortschreitet, umso nötiger. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die sich schleichend, langsam verändert. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Wenn man einen Frosch in kaltes Wasser setzt und man erwärmt das Wasser ganz, ganz langsam, bis es kocht, dann habt ihr am Schluss einen gekochten Frosch in dem Wasser drin. Der fühlt sich pudelwohl, wenn es so schön langsam erhitzt wird. Umgekehrt. Wenn ein heißer Topf mit Wasser steht, mit kochendem Wasser und ihr werft einen Frosch rein, der macht einen Zucker und er springt wieder raus, weil er heiß nicht vertragen kann. Das ist für mich so ein Bild, Habachtstellung, dass wir uns nicht langsam erhitzen und kochen lassen und uns so gewöhnen an unsere Umgebung, bis wir geistlich tot sind. Wir brauchen Gottes Wort, das uns wachrüttelt. Ihr habt umso fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet. Amen.